Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und nachdem es jetzt mit großen Schritten Richtung Sommer und hoffentlich wärmeren Temperaturen geht, steht heute ein ganz wichtiges Thema auf dem Programm, nämlich das Campen und die verschiedenen Arten des Campens. Man könnte schon auch sagen, the art of camping, also wie man am besten campt. Dazu habe ich den Frank Wacker da. Hallo Frank, es freut mich, heute zu sprechen. Der Frank, der ist seit gefühlt Ewigkeiten und Äonen schon Tester bei Outdoor, kennt sich also mit dem Thema Camping und dem ganzen Equipment dafür auch bestens aus. Deswegen habe ich mir den heute als Gesprächspartner gezogen und freue mich schon drauf, ihm möglichst hartnäckig alle detaillierten Fragen zu stellen, die es rund ums Thema gibt. Und dabei auch ein Verweis noch in eigener Sache, nämlich in Heft 625, das zeitgleich mit dieser Folge am Kiosk erscheint, ist auch in der Outdoor ein sehr, sehr großes Camping-Special mit ganz vielen spannenden Sachen. Unter anderem Typberater-Zelt, also wie komme ich an das richtige Zelt für mein Unternehmen, einen Hinweis auf die Outdoor-Zeltplatzsuche, also eine gute Hilfeleistung, um überhaupt den richtigen Zeltplatz zu finden, verschiedene Accessoires und sind auch ein paar Tests dabei, die auch rund ums Thema Camping spielen. So viel schon mal im Vorfeld. Ich denke, Frank, im Verlauf des Gesprächs kommen wir vielleicht auch noch auf das ein oder andere, was eben auch im Heft zu finden ist. Jetzt mag ich mit so ein bisschen einer provokanten Frage vielleicht einsteigen, weil für viele ist das Zelt immer noch das Ding, mit dem man campen geht. Wie ist es für dich, Frank? Van oder Zelt?
Also ich persönlich bin schon auch eher der Zelttyp. Das ist bei uns in der Redaktion, aber also ich würde sagen, nicht bunt gemischt, sondern der Kollege, der Boris Knilka zum Beispiel, der geht mit dem Zelt auf den Campingplatz. Die haben aber auch einen Campervan sich selber ausgebaut aus dem Caddy. Und wenn sie beim Klettern sind, was sie im Sommer fast jedes Wochenende machen, dann schlafen sie auch im Camper. Und bei mir wäre es schon auch so, also wenn man mir einen Campervan schenken würde, dann würde ich nicht sagen, will ich nicht haben, sondern den würde ich natürlich auch nehmen und würde auch damit mal losziehen.
Ja, da gibt's ja inzwischen die tollsten Dinger, eben vom Kleinen selbst ausgebauten, wie es der Boris gemacht hat, seinen Caddy umgebaut, dass er für sich passt, bis zum Riesenschiff, wo man eigentlich schon denkt, die Leute haben ihr Wohnzimmer dabei, die müssten eigentlich auch gar nicht mehr wegfahren, weil das unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr von dem, was man daheim so hat.
Wobei sich also auch bei Zelten hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also bei manchen Zelten, da kann man eigentlich schon gar nicht mehr von Zelt sprechen, sondern das sind Luxusvillen mit bodentiefen Fenstern im Vorraum, Kabelkanälen, Platz für Schränke, die es dann separat gibt. Also schon krass, wie viel Luxus man sich da gönnen könnte, wenn man das wollte.
Ja, und da stellt sich für mich natürlich mal wieder die Frage, man geht ja eigentlich auch ein bisschen zelten, um wieder mehr zum ursprünglichen Einfachen zu kommen. Und man muss sich da mit dem ganzen Luxus ausstatten, den man zu Hause auch hat und vielleicht sogar fast noch mehr Luxus als zu Hause. Beißt sich das da nicht irgendwie? Also das frage ich mich an der Stelle immer. Wie siehst du denn das, Frank?
Also ich kann deine Gedanken nachvollziehen. So ging es mir früher auch, bis ich dann halt mal die Sachen gesehen habe und gedacht habe, es ist aber schon irgendwie, war schon auch geil, wenn du dann das Zelt hast, wo innen nur eine extra Bodenunterlage ist, bei Matsch nicht alles dreckig wird, die so eingenäht ist, dass zwar Luft zirkulieren kann, aber kein Viehzeug reinkommt. Mhm. Das ist dann, wir hatten mal eine Praktikantin, die hatte so schrecklich Angst vor Insekten, vor so jemand. Also, und die hätte sich nie vorstellen können, campen zu gehen. Und als die dann diese Lösung gesehen hat, da hat sie voll Bock drauf gekriegt. Also ich glaube, ja, es kommt immer so ein bisschen auch drauf an, was erwartet man letzten Endes natürlich davon. Möchte ich die Natur ein bisschen mehr spüren oder möchte ich halt einen gewissen luxuriösen Abstand dazu haben? Mhm.
Ja gut, also Spielarten gibt es da viele. Apropos Spielarten, es gibt ja inzwischen wahnsinnige viele Formen des Campens auch. Also früher war es der Campingplatz, vielleicht noch eine Zeltwiese. Ja, man war froh, wenn man einen See dabei hatte. Inzwischen gibt es ja alles von Wildzelten über ausgewiesene Trekkingcamps, wo man wirklich in der Natur zeltet und das sozusagen legal wild zeltet, über Stellplätze oder dass man beim Bauern, beim Winzer unterkommt und eben auch den klassischen Campingplatz. Kannst du mal so ein bisschen was zu diesen ganzen Arten und Formen sagen und was so Vor- und Nachteile sind?
Also da kommt es aber darauf an, was stelle ich mir eigentlich vor? Also wenn ich mit dem Auto möglichst nah an, also eigentlich mit dem Auto auf meinem Platz fahren möchte, um möglichst wenig Strecke zu haben, dann ist natürlich ein Trekkingcamp nichts für einen, wo ich ja mein ganzes Gepäck im Rucksack trage.
Wasser oft, ne?
Genau. Wenn ich jetzt aber natürlich auf das Max, also ein ganz intensives Naturerlebnis stehe, auch mit ein bisschen dem Abenteuercharakter, dass ich eben mein Zelt da aufstelle, wo man nicht so einfach schnell mal hinkommt, dann haben natürlich die Trekkingcamps riesige Vorteile und jetzt beim Bauen auf der Wiese oder einen sehr stark geprägten Naturcampingplatz mit nicht so viel Stellflächen, da habe ich natürlich auch mehr Ruhe wie auf einem größeren Campingplatz, wo natürlich Dutzende oder vielleicht sogar 100 Zelte stehen. Was aber dann wieder für jemanden, der halt vielleicht gern so ein bisschen Party machen möchte, Action mag, wäre dann wahrscheinlich so ein Naturcampingplatz schon wieder fast zu ruhig. Also da geht es letztens darum, was möchte ich? Was schwebt mir vor? Ich empfehle dann immer, man kann ja auch mal über den Tellerrand rausgucken, vielleicht auch mal was Neues probieren, vielleicht kriegt man ja trotzdem Geschmack drauf. Es war zum Beispiel, meine Mutter war nie in ihrem Leben campen oder zelten. Und dann habe ich sie mit Anfang 60 zum ersten Mal auf eine Trekkingtour in Kanada mitgenommen.
Ui.
Und ja, genau.
Das ist aber gleich mal ein Riesen.
Genau, ja, genau. Und am Anfang war sie dann auch ein bisschen kritisch oder sowas und fand es dann aber total. Also hat ihr richtig gut gefallen und Spaß gemacht.
Na, du hast ja bestimmt die richtige Ausrüstung dabei gehabt, um mir das schmackhaft genug zu machen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Und 2 Jahre später hat sie gesagt, oh ja, das würde ich gerne mal wieder machen.
Ach, guck.
Und also von daher, manchmal ist auch, steckt auch das Überraschende zum Teil da drin. Und ich war vor 2 Jahren, da war ich auf einer Veranstaltung vom SWR, da waren wir auf einem größeren Campingplatz, wovon ich jetzt persönlich nicht so der Fan bin, aber nichtsdestotrotz war ich persönlich auch ganz überrascht. Ich war dann abends nur unterwegs, als die anderen die meisten schon im Bett waren und sowas. Und trotzdem habe ich da auch ein Naturerlebnis gehabt. Bin früh am Morgen raus, zwar an einem See, und das war wunderschön. Also, wo man einfach auch sagen muss, okay, ja, manchmal die Vorteile über Bord schmeißen und einfach mal was probieren.
Und man muss natürlich auch wissen, auf was man Wert legt. Also mir ging es letztes Jahr im Irland-Urlaub so, dass ich mir auch das erste Mal mit einem Van unterwegs gewesen, zwar null ausgebaut, wir haben dann einfach die Feldbetten hinten reingestellt. Und für uns war es so ein Ausschlusskriterium, wenn keine Facility, sprich keine Toilette da war, weil wir einfach keinen Van haben, der ausgebaut ist, wo ein Klo drin ist und es uns einfach wichtig war, dass wir da nicht bis zum nächsten Kaffee rennen müssen oder sonst wohin, ja, sondern wenn ein Campingplatz, der konnte urig sein, wie ihr wollt, wir haben das auch sehr geschätzt, naturnah, trotz Busle uns irgendwo aufzuhalten, aber sobald keine Facilities da waren, war das für uns ein Ausschlusskriterium. Ne? Und da muss man dann halt schon auch schauen, eben, was hat man, was ist so ein Mindestmaß an Komfort, den man braucht.
Genau, das sehe ich auch so.
Ja, und wenn man mal wirklich ein Micro-Adventure unternehmen will und dann vielleicht sogar Wildzelten, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, dass man nicht wirklich ein Riesenzelt aufbaut, dass man natürlich kein Lagerfeuer macht an irgendeiner Stelle, sondern vielleicht allenfalls im Biwaksack sich dann irgendwo still und heimlich hinlegt, dann ist es, ja, ist es dann noch Campen? Kann man sich drüber streiten? Also ich würde sagen, es ist schon eine Art von Zelten oder Campen, aber halt nicht so im klassischen Sinn.
Nein, Campen ist natürlich nicht, weil es steht ja Campen verboten. Ja. Genau.
Ja, aber gefühlt ja. Ist man doch am Campen, sagen wir es so. Man ist auch wirklich dann extrem nah dran an der Natur. Wenn ich jetzt noch nie gezeltet habe, so wie deine Mutter, als sie 60 war, kannst du irgendwie Tipps geben, wie ich mich dann für die richtige Art des Campens entscheiden kann, wenn ich wirklich keine Ahnung habe, so eine Art, wenn du so ein Typ bist, dann ist das und das die richtige Art des Campens für dich? Hast du da so eine Richtschnur?
Also auch da spielt natürlich wieder das, also ja, der persönliche Anspruch eine Rolle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der zu Hause ein super komfortables Bett mit Mega-Matratze hat und Grauen davor hat, auf irgendwas Harten zu liegen, der sollte natürlich auch bei der Matte drauf achten, dass die einen hohen Liegekomfort hat. Da muss man auch keine Angst haben. Es gibt mittlerweile, also speziell fürs Campen entwickelte Luftmatratzen, die haben ein Komfortniveau, da könnte sich, also da muss ich manche Matratze von zu Hause noch hinten anstellen. Das ist der Hammer, was die mit ihren 10, 15 Zentimeter mit alles bieten. Das stellen wir im Camp.
Wer es genau wissen will, kann jetzt im aktuellen Heft gucken. Gerade wollte ich sagen, da ist ja ein großer Test auch noch drin zu dem Thema.
Das gleiche beim Zelt. Also wenn ich jetzt nicht in so eine, was sagen wir, so Dackelgarage reinkriechen möchte, sondern ein Zelt mit Stehhöhe will, gibt es mittlerweile auch genug. Und das geht ja auch so weit. Die Zelte haben, es gibt Modelle mit Luftgestänge. Da schließe ich entweder eine Handpumpe an oder, wenn man es noch luxuriöser mag, einen Kompressor. Und dann bläst die Dinger halt sehr, sehr schnell auf. Also abspannen sollte man sie auf jeden Fall noch, damit sie halt beim nächsten Gewitter nicht wegfliegen. Aber die besten Modelle, also die stehen so stabil, wenn sie sauber abgespannt sind, die halten sogar wirklich Orkanböen halten die aus. Und den Luxus, den die bieten, das ist mittlerweile, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das ist echt erstaunlich.
Also sollte man sich, wenn man das noch nie gemacht hat, vielleicht dann doch ein bisschen eine luxuriösere Variante gönnen, würdest du sagen? Oder kann man auch komplett auf Abenteuer setzen und sagen, so, ich ziehe jetzt los und gehe gleich ins Trekkingcamp?
Also ich finde,
oder läuft man da Gefahr, dass man sich ein bisschen versaut, weil man vielleicht doch nicht ausgestattet ist oder mit den Gegebenheiten nicht so klarkommt?
Also wenn ich schon ein bisschen Ahnung davon habe, was ich mache, wenn ich tatsächlich das Zelt im Rucksack transportiere und wie ich mich dann vernünftig versorge, dann spricht überhaupt nichts gegen ein Trekkingcamp. Also und wenn ich Lust drauf habe, Abenteuer zu erleben, dann kann man das auch machen.
Ich glaub, das aber so als absoluter Beginner vielleicht doch eher mal mit dem kleineren Zeltplatz anfangen, wo man einfach ein bisschen abgesichert ist, oder wie siehst du das?
Das kommt auf die Leidensbereitschaft drauf.
Okay.
Also wenn man jetzt hier in Deutschland zu so einem Trekkingcamp geht, wo man ja dann auch doch relativ zügig dann, oder was heißt zügig, aber da kommt man ja schon wieder zum Auto zurück, verläuft sich nicht unter Umständen, weil die Wege ja gut ausgeschildert sind. Dann kann man das schon auch mal probieren, und wenn es dann halt passieren sollte, dass man es irgendwie im Kochen nicht hinkriegt und nichts zum Essen kriegt, gut, dann hat man halt Hunger, oder wenn der Schlafsack nicht warm genug ist, dann friert man halt. Das bringt einen ja nicht um. Grundsätzlich ist natürlich schon so. Also ich habe als Kind so angefangen, Zelt in den Garten gestellt.
Na klar.
Und dann halt mal so rumprobiert, da die eine oder andere Erfahrung gelernt. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da zog dann plötzlich ein Gewitter auf und es hat so gewindet, es hat uns das Zelt zerfetzt. Die Heringe, die lagen zum Teil 40, 50 Meter weit weg, weil die so durch die Luft geflogen sind. Und das hat mich dann die Erfahrung gelehrt, okay, also wenn es ganz, ganz heftig kommt, dann ist manchmal auch sinnvoll, das Zelt abzubauen, bevor es völlig zerstört wird. Mittlerweile sind die Zelte zum Teil so sturmstabil, dass man sich da auch keine Sorgen machen muss, wenn sie sauber abgespannt sind. Aber nichtsdestotrotz, also es lohnt sich natürlich, oder von den Erfahrungen, die man in einem sicheren Umfeld macht, davon profitiert man natürlich immer.
Mhm. Ja gut, man ist in den Trekkingcamps ja meistens auch nicht ganz allein. Das sind ja öfters vier, fünf Plätze. Oft gibt es auch eine Notfallnummer. Also falls da irgendwas total aus dem Ruder läuft, hat man auch die Chance, denjenigen anzurufen, der für diesen Platz eben zuständig ist. Und im schlimmsten Notfall holt der einen auch raus. Ne? Also wenn man da irgendwie plötzlich doch irgendwie krank wird oder irgendwas. Ne? Also man ist da auch nicht ganz auf sich allein gestellt. Was braucht man denn so an Mindestausstattung für gerade diese gängigen Arten? Also wenn ich jetzt auf einen Campingplatz gehe, wenn ich einen Trekkingplatz sogar mehr aussuche oder falls ich sage, oh Mensch, ich möchte auch mal einen Van ausprobieren.
Also wenn man einen Van ausprobieren möchte, den man mietet, da ist ja das meiste schon integriert. Sprich, da muss ich mein Essen, meine Klamotten mitnehmen.
Meine, auch Matratze und alles, Kochgeschirr ist alles drin.
Ist ja alles drin. Mhm. Wer Camping probieren möchte, es gibt ja zum Teil auch und sagt, ich möchte jetzt vielleicht nicht mit dem Zelt machen, sondern einfach mal so einen Campingplatz ausprobieren. Es gibt ja zum Teil auch Campingplätze, die die Hütten haben. Mhm. Da kann man das dann mehr oder weniger, kann man sich auch rantaschen. Und wenn man wirklich sagt, nein, also ich möchte es regelmäßig machen, klar, dann empfiehlt sich natürlich schon die Grundausstattung mit einem guten Zelt, Schlafsack, Isomatten, natürlich auch eine Küche, inklusive Kocher und Geschirr. Beim Geschirr können wir aber auch sagen, man nimmt zum Teil doch mal die Sachen von zu Hause, muss man sich jetzt nicht unbedingt kaufen.
Und manche Campingplätze auch hier bei uns haben inzwischen auch so Gemeinschaftsküchen. Also ich kannte das sonst auch von Skandinavien her. Das heißt, wenn man sagt, wo Kocher und so will ich mir jetzt nicht auch noch gleich kaufen und erstmal auf dem Campingplatz, kann man sich ja auch ein bisschen einen Campingplatz ausgucken, wo vielleicht so eine Gemeinschaftsküche da ist, wo man einfach dieses Equipment einfach schon mal nutzen kann.
Genau. Und dann kommt es halt beim Zelt, kommt es halt wieder drauf an. Also wenn man jetzt vielleicht ein altes Treckenzelt zu Hause hat von früher, das kann man ja fürs Campen auch schon mal benutzen oder sich eins leihen, um zu sehen, ob einem das gefällt. Und wenn man dann sagt, ja, ich möchte schon mehr Luxus, dann bietet sich eben ein Zelt mit Stehhöhe an. Das ist einfach viel, viel luxuriöser. Vielleicht auch mit dem Vorraum, mit dem Geschützten, wo ich halt bei schlechtem Wetter meinen Tisch, meine Stühle drin aufstellen kann, dass ich da einen wetterfesten Bereich habe. Da haben wir auch im Camping-Spezial haben wir auch so einen Zeltratgeber drin, wo man einfach mit ein paar einfachen Fragen, die man beantworten kann, dann auch merkt, welches Zelt für einen ideal ist. Da spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie ich es transportiere. Wenn ich es nur im Auto transportiere und das Packmaß keine so große Rolle spielt, dann kann ich eben Richtung luxuriösem Campingzelt gehen, wenn man dann mit dem Campervan unterwegs ist und einfach den Bereich des Campervans erweitern möchte, dann gibt es auch spezielle Vorzelte, die dazu gedacht sind, die eben vor den Campervan, vor die Schiebetür zu stellen.
Und es gibt ja auch Zelte, die man so an die Heckklappe von verschiedenen Automodellen anbauen kann. Das finde ich eigentlich auch eine ganz elegante Sache, weil man mit einem kleinen Fahrzeug unterwegs ist oder relativ klein, kann es aber trotzdem um ein Zelt erweitern.
Genau. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel auch sagt, ich möchte das Zelt auch auf dem Fahrrad mitnehmen, Freunde von mir, die machen sehr, sehr gerne Radtouren und da ist natürlich das Gepäck begrenzt und die nehmen halt eher ein klassisches Treckenzelt mit, einfach aufgrund des niedrigeren Gewichts und des kleineren Packmaßes. Und genau diese Bandbreite, die deckt auch eben der Zeltratgeber ab. Und zum Schluss gibt es dann für jede Kategorie eine Empfehlung von Modellen, die wir uns im Test einfach sehr gut abgeschnitten haben.
Kann man sich also schon mal informieren und selbst wenn man dann nicht ganz eurer Empfehlung folgt, hat man schon mal eine ganz gute Richtschnur, was für welches Zeltabenteuer am besten geeignet ist. Genau. Gibt es denn irgendwas, worauf ich beim Kauf wirklich dringend achten sollte?
Also was ich auf jeden Fall raten würde vor dem Kauf, ist einmal wirklich das Zelt aufzubauen. Mhm. damit man sieht, wie das funktioniert, ob das einem liegt. Also manchmal ist so, gerade bei größeren Campingzelten, wenn man da dann die Gestängebögen spannen möchte, da braucht man schon Kraft dafür. Und wenn ich das nur mit Mühe und Not hinkriege, dann würde ich von dem Zelt die Finger weglassen und eventuell dann eben zum Aufblaszelt greifen, wo die Pumpe das übernimmt.
Auch das Manche Bewohnen. Zelte kannst du auch wirklich nur zu zweit aufbauen, mehr oder weniger, weil dir sonst das Ganze immer wieder umfällt und es wirklich kein Spaß ist. Ne? Also muss man sich auch überlegen, ist man so zu zweit oder zu mehreren, um das Zelt sauber aufzubauen. Ne?
Das, und dann auch das Bewohnen. Also fühlt man sich denn überhaupt in einem Zelt wohl? Also es ist ja letzten Endes, Campen, das hat ja schon auch was von Wohnen letzten Endes. Und wenn ich mich im Zelt im Laden schon nicht wohlfühle, also wird es auf dem Campingplatz nicht besser. Gegenteil. und dann gibt es auch unterschiedliche, also es gibt Modelle, zum Beispiel mit einem Innenzelt, das eine Abtrennung hat. Das ist ideal für Familien, zum Beispiel auch die kleinere Kinder haben, wo die Kinder sich noch nicht getrauen, vielleicht in einer separaten Kabine zu schlafen. Man hat dann trotzdem eine Trennung. Aber starr, wenn die Kinder vielleicht älter sind und sagen, wir wollen unseren eigenen Wohnbereich, dann empfiehlt sich ein Modell, wo man halt zwei getrennte Kabinen zum Beispiel hat. Oder wenn man auch mit Kumpels oder sowas, Freunden loszieht, dann sind zwei getrennte Kabinen natürlich auch super, man ist aber trotzdem zusammen, weil man halt diesen gemeinsamen Vorraum hat.
Oder manchmal ist der Raum ja auch dazwischen, da hat man sozusagen einen gemeinsamen Versammlungsraum, genau. Kann sich dann doch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und bei anderen Ausrüstungsgegenständen lohnt es sich erstmal mit einer, sag ich mal, billigen Isomatte oder Unterlage loszuziehen, oder sollte man selbst beim ersten Mal sagen, ha, so ein bisschen Qualität ist schon besser, weil sonst hat man einfach keinen Spaß.
Also Isomatten ist ein ganz schwieriges Thema. Weil auf der einen Seite natürlich diese fetten Luftmatratzen, die bieten wirklich einen himmlischen Schlafkomfort.
Da habt ihr auch zwei in der Vorstellung im Camping-Special, genau. Wo ich auch dachte, schönes Backmaß.
Puh. Genau, sehr groß. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch junge Kinder hat, die letzten Endes wie so einen Wirbelwind durchs Zelt rennen, da besteht die Gefahr, dass die Matten halt natürlich auch ruckzuck kaputt machen, weil sie sie vielleicht mal rausschleifen oder mit irgendwelchen scharfkantigen Steinen an der Sohle durchs Zelt rauschen. Da muss man auf jeden Fall davor gucken, dass man weiß, wie man die Dinger fliegt. Also ich weiß bei unserem Chefredakteur, beim Alex Krapp, da war es wirklich so, da waren die Luftmatratzen dann innerhalb eines Urlaubs waren die platt.
Oh.
Und das spielt eine Überlegung, und dann hat man natürlich mehr von einer festen Isomatte, die halt nicht den Komfort bietet, aber mehr Komfort bietet als eine fette Luftmatratze, die ein Loch hat.
Ja, alles ist besser als eine Luftmatratze, die ein Loch hat.
Dann genau.
Doch lieber so eine dünne Schaummatte, die kenne ich nur aus dem Beginn, als ich mal angefangen habe zu zelten. Das war echt so. Ja, so ganz dünne Schaummättchen, ne? Also heute möchte ich auf sowas auch nicht mehr liegen, aber als man jünger war, ging das auch noch.
Genau. Also wer nun einen ganz guten Kompromiss hat, das hat man jetzt, haben wir nicht in dem Heft aktuell getestet drin, aber die haben wir letztes Jahr haben die getestet. Grützibag, die bieten eine Luftmatratze an. Da besteht die Ober- und die Unterseite aus zwei getrennten Kammern. Mhm. Und selbst wenn dann eine Seite noch hat, kann man die Matte trotzdem noch benutzen.
Schlau.
Und kann dann auch relativ schnell gucken, okay, also dadurch, dass ja die Seite, die platt ist, ist ja klar, auf der Seite ist das Loch, das findet man dann auch schneller.
Ja, das ist aber eigentlich ganz schlau so als Absicherung, bevor man mit zwei Matten loszieht.
Genau.
Also, und vom Schlafsack her würdest du sagen, so gängigerweise, der Durchschnittszelter, für den tut's so ein Drei-Jahreszeiten-Schlafsack, also so ein Allrounder, der vom späten Frühjahr bis in den frühen Herbst auf alle Fälle warm hält?
Ja, ich würde da eine, also wenn ich nur im Hochsommer unterwegs bin und fast nicht friere oder sowas, dann genügt wirklich ein leichter Schlafsack. Für alle anderen, hast recht, ist so ein Allrounder. Das Beste, wo ich sagen würde, so unteres Temperaturlimit sollte zwischen 0 und 5 Grad haben. Mhm. Weil da hat man auch Reserven, wenn man mal K.O. ist und wenn einem der Schlafsack zu warm wird, dann kann man immer einfach nur als Decke einsetzen. Und man kann sich an den Herstellerwerten orientieren. Die geben in der Regel 2 an. Der sogenannte Limitwert, der richtet sich an Personen, die weniger schnell frieren, der Komfortwert an Leute, die einen zu Frostbeulen. Noch genauer sind unsere Temperaturangaben, die wir bei unseren Tests machen, weil die einfach noch mit in Bezug nehmen, dass man sich als Mensch halt im Schlafsack bewegt. Und da ist man mal so, da verrutscht dann die Füllung oder es gibt mittlerweile auch viele Schlafsäcke, die sind auf der Oberseite stärker gefüllt als auf der Unterseite. Das bringt natürlich bei den Laborwerten, wo ein bewegungsloser Dummy im Schlafsack liegt, natürlich Vorteile, aber im realen Leben ist natürlich so, man bewegt sich nachts und dann wandert die dünnere Unterseite nach oben und dann friert man natürlich auch schneller.
Ja, und ich muss sagen, also mir geht's so, es gibt nichts Blöderes oder versaut einem den Tag mehr, als wenn man die halbe Nacht gefroren hat. Also je nach Destination bin ich auch im Hochsommer schon mal mit dem dicken, eigentlich schon Winterschlafsack aufgebrochen. Gerade wenn man Richtung Skandinavien denkt, wo es ja immer ein bisschen kühler sein kann, je nördlicher man kommt oder auch von der Höhe her. Je höher man in den Bergen vielleicht sein Urlaubsziel hat, umso kälter kann es sein. Und mir geht's so, also da habe ich lieber ein bisschen voluminöseres Modell mit, schlaf aber gut und dann habe ich auch was vom Tag, wenn es dann wieder schön warm ist.
Genau. Ja, und auch in unseren Breiten ist es ja mittlerweile so, dass wir zum Teil im Hochsommer echt richtig, richtig kühle Nächte haben. Also ich kann mich daran erinnern, die letzten Jahre, dass es im August immer wieder so Phasen gab, wo es zum Teil 2 Grad nachts hatte. Mhm. Also ich weiß, es gibt in Friedrichshafen, da gibt es am Bodensee einen Jugendcamp. Da haben sie in den letzten Jahren öfters mal die Teilnehmer von den Zelten in Turnhallen evakuiert, in Anführungszeichen, weil es eben nachts 5 Grad hatte und die natürlich davon nicht gerüstet waren.
Ja, also vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade mit dem Rucksack nur unterwegs ist, sondern mit dem Auto oder mit sonst einem Vehikel, wo man ein bisschen mehr mitnehmen kann, vielleicht dann doch auch nochmal eine Decke mit einpacken, die man einfach drunter oder drüber legen kann, selbst im Hochsommer. Das. Oder eben doch das etwas dickere Modell nehmen.
Genau. Und da ist aber mittlerweile auch so, dass ja auch gerade, also wenn man einen hochwertigen Schlafsack nimmt, also kein Leichtschlafsack, weil es bei den Leichtschlafsäcken, was durchaus Sinn macht, wenn ich halt den Schlafsack im Rucksack trage. Die Gewebe sind aber in der Regel nicht ganz so atmungsaktiv wie ein bisschen dickere Gewebe, die durch ihre Webart halt schon downdichter sind und dadurch auch atmungsaktiver sind. Und dann spricht aber auch eben nichts gegen, oder dann sind Down-Schlafsäcke mit einer Nylonhülle, die sind super komfortabel.
Okay, also auch da ein bisschen gucken, für was brauche ich das eigentlich und sich auch gerne mal ranwagen an das Abenteuer Zelten, wer es noch nicht probiert hat. Was ist denn dein nächster Campingurlaub, Frank? Oder Zelturlaub?
Also meine nächste Zelterfahrung, die passiert entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Wir testen fürs die nächste Ausgabe, testen wir Treckenzelte. Genau. Und da gehen wir mit allen Zelten auf die Alp, auf eine große Wiese, stellen die dann natürlich auf, übernachten drin, freue ich mich auch schon richtig drauf, weil das ist auch so ein wunderbarer Flecken Erde, wo die ganze Nacht die unterschiedlichsten Tiere hörst, vom Kauz über zum Teil Rotwildgebrüll, Wildschweingeschnauze. Und das ist einfach herrlich.
Also auch schon ganz nah an der Natur, was man eigentlich vom Zelten sowieso haben will. Das habt ihr dann sogar im Zelttest. Und die Hörer und Leser können sich dann wieder auf einen ausgiebigen Zelttest freuen und da die neuesten Ergebnisse lesen. Das ist auch gut zu hören. Was ist denn, apropos Viecher oder andere Erlebnisse draußen, Frank, was ist denn deine spannendste Camping-Anekdote? Hast du da was auf Lager? Sei es jetzt ein Sturm oder ein besonders schöner Sonnenaufuntergang oder sonst irgendwas?
Also ich habe tatsächlich zwei Erlebnisse, wo ich mir gerade überlege, welches das spannende Erlebnis war. Das eine, da habe ich in Kanada an einem See gezeltet und Bären hatte ich schon gesehen. Ich hatte aber noch nie einen Elch gesehen. Wusste damals noch nicht, dass Elche Menschen so gefährlich einzuschätzen sind wie Bären.
Vor allem, weil die so blind sind. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem bei den Elchen. Ne?
Naja, und weil die auch, also wenn die dann auf einen losrennen und sowas, da bist du platt.
Ja,
die können richtig aggro sein. Und ich bin da morgens, ich bin wirklich in der Morgendämmerung, um kurz nach fünf bin ich schon aufgestanden, weil ich einen langen Aufstieg vor mir hatte und früh los wollte. Und habe mir mein Müsli gemacht, hielt auch die Müsli-Schale so in der Hand. Und dann habe ich mehr oder weniger direkt im Gebüsch neben meinem Zelt habe ich so ein Krachen gehört. Und dann dachte ich, geil, ein Elch, endlich mal ein Elch. Und ich laufe also auf dieses Gebüsch zu und mehr oder weniger, als ich einen Meter von dem Gebüsch weg bin, schiebt sich da ein Bär durch. Genau. Und der war wirklich, also ich hätte meine Hand einfach nur ausstrecken müssen und ich hätte ihn streicheln können.
Ui, dann doch lieber ein Elch.
Ja, und ich wusste von einem Lehrer, ich war damals an der Schule, der viel jagen war, der hatte mir erzählt, Frank, wenn du mal einen Bär siehst, sofort nicht mehr bewegen. Bären nehmen nur Bewegung wahr. Und ich bin dann sofort eingefroren. Ich hatte den Löffel sogar noch schon außerhalb von der Müsli-Schale und mein Müsli drauf. Und so bin ich eingefroren. Und der Bär ist dann einfach an mir vorbeigetrottet. Wirklich so, also 20 Zentimeter weiter an mir dran. Und er hätte mich gestreift. Der hat mich nicht mal eines Blicks gewürdigt. Der ist einfach gegangen.
Ja, wahrscheinlich war er bumsatt und da hat er sich gedacht, ja, was soll ich mich jetzt noch mit dem Touristen da rumschlagen?
Wahrscheinlich war er. Ich weiß nicht, ein Feuer hat gebrannt. Vielleicht hat er mich auch gar nicht so gerochen, weil es so nach dem verkokelten Holz gerochen hat. Aber ja, ist halt an mir einfach vorbeigelaufen.
Augen auf beim Zelten, sage ich
dazu. Genau. Und also danach wusste ich, wenn es im Gebüsch kracht, nicht drauf zurennen. Und die zweite Erfahrung, das war mal auf der Alp, da habe ich bei einem Naturfreundehaus.
Jetzt bin ich gespannt, ob wieder ein Bär kommt.
Nein. Und da hatte ich mich tags zuvor gewundert, warum die ganzen Felder so ganz, ganz niedrige Elektrozäune sind und dachte so, hä, was soll das? Kann ja jeder drüber steigen. Und dann habe ich da draußen, also mehr oder weniger einfach auf der Wiese vor dem Naturfreundehaus, habe ich meinen Isomatte hingelegt und meinen Schlafsack hingelegt. Und auch in der Morgendämmerung hörte ich plötzlich so ein Schnauben und Trampeln und es wird immer lauter. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, das sind, glaube ich, Wildschweine. Und dann ist diese Rotte von Wildschweinen, manchmal schloss mir dann auch, warum es die niedrigen Zäune gibt. Die ist mehr oder weniger direkt auf mich zugerannt. Ich dachte, bloß nicht bewegen, ruhig bleiben. Also ich habe dann auch, die sind dann an mir vorbeigerannt.
Glück gehabt.
Eine ist über mich drüber gesprungen. Oh. Das habe ich gemerkt, weil der Schlafsack so dann ein bisschen gewackelt hat. Eine ist so an der Kapuze vorbeigerannt, dass sich die Kapuze bewegt hat, aber hat auch meinen Kopf nicht getroffen. Aber danach war ich dann, also da war ich noch fertiger als mit dem Bär.
Das glaube ich, ja, fast knapper.
Und hab dann auch gedacht, jo, auch mehr oder weniger nicht so weit weg von zu Hause, kann ich Abenteuerliches erleben.
Also gut, wer noch nie gezeltet hat, Leute, geht vielleicht doch nicht nach Kanada als erstes an den See oder legt euch irgendwo in die Wiese und sei es vor der Haustür, sondern vielleicht doch eher im gesicherten Umfeld erstmal ausprobieren. Wobei, wenn man nachher so interessante Sachen zu erzählen hat, das macht es dann natürlich auch spannend. Aber wenn man anfängt mit dem Campingspaß, vielleicht doch ein bisschen abgesicherter.
Nein, und vor allem, also muss ich jetzt auch mal legen, keine Ahnung, also ich habe weit mehr als 1000 Nächte, in der Summe wahrscheinlich sogar ein paar tausend Nächte draußen verbracht. Und dann sind diese zwei Erlebnisse ja letzten Endes auch so ein geringer Prozentsatz, dass es total unwahrscheinlich ist. Und Also bei den Wildschweinen, also heute weiß ich, wenn ich irgendwie so niedrige Zäune sehe, da werde ich mit Sicherheit nicht irgendwo mich auf die Wiese legen und da pennen. Und wenn man ein Zelt hat, das um einen drumherum steht, dann hat man ja auch noch mehr Schutz. Die würden das Zelt ja nicht über den Haufen rennen.
Ich glaube, irgendwo respektieren so Tiere diesen Raum dann trotzdem, obwohl es ein leichtes wäre, auch durch ein Zelt natürlich zu kommen. Aber das ist halt doch nochmal irgendwie, was Geschütztes drumherum. Und für einen selber ist es natürlich auch angenehmer, wenn man ein bisschen abgekoppelt ist dann und nicht so ganz ausgesetzt im Ganzen.
Nein, ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass mich ein Tier im Zelt also zu nahe gekommen ist.
Mhm. Ja. Naja, gut. Ja,
hat man beim Polarfuchs, der dann so ins Zelt reingeguckt
gut,
hat.
Die sind ja neugierig.
Und sein Essen sollte man vielleicht auch nicht unbedingt im Zelt liegen lassen. Da habe ich auch mal einen erlebt. Der hatte ganz neu ein Zelt für über 2000 Dollar damals. Und dann hat er sein Essen drin gehabt. Und als er abends war, tagsüber unterwegs. Und als er abends zurückkommt, war ein Riesenloch im Boden, hat sich halt ein Murmeltier durchgefuttert und sich das Essen geholt.
Naja gut, das sind so Sachen, da lernt man dann auch dazu.
Genau.
Apropos Essen, in der aktuellen Outdoor ist ja auch ein großer Test mit 2 Flammenkochern. Da fragt man sich natürlich, braucht es das wirklich? Oder für wen macht es Sinn, fragen wir so.
Also wer auf dem Campingplatz Lust hat, nicht nur One-Pot-Gerichte zu kochen oder halt vielleicht auch parallel zum One-Pot-Gericht das Kaffeewasser zum Kochen bringen möchte oder sowas, für den bietet sich ein 2-Flammenkocher auf jeden Fall an. Die sind ja auch gar nicht so teuer. Also die günstigsten Modelle im Test, die haben ja 60, 70 Euro gekostet. Mhm. Die andere Variante ist, also Primus zum Beispiel, die bieten ihr Modell nicht nur als 2-Flammenkocher an, sondern auch als 1-Flammenkocher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen leichten Trekkingkocher habe, den ich auf dem Campingplatz einsetzen möchte, dann kann ich den zum Beispiel nehmen, um mein Kaffeewasser heiß zu machen, und so einen größeren Campingkocher mit breiterer Topfauflage, stabileren Stand, den nehme ich dann, wenn ich halt die große Portion Nudeln oder sowas machen möchte oder auch mal eine größere Pfanne draufstellen möchte. Und auch da gibt es ja zum Teil mittlerweile schon sehr viel Luxus, also vom Einkocher. Da kann man zum Beispiel als Zubehör auch noch Grillplatten kaufen. Da kann ich direkt auf dem Kocher grillen, so wie man es vielleicht auch von zu Hause kennt. Braucht nicht noch einen separaten Grill. Letztendlich, auch da ist wieder so, es kommt einfach drauf an, wie man essen möchte. Und ich finde schon, dass es wirklich auch gerade beim Campen echt richtig Spaß macht, sich was Leckeres zu kochen, weil unter freiem Himmel schmeckt das Essen eh schon viel, viel besser. Und wenn es dann halt auch noch gut gekocht ist, dann schmeckt es halt noch mal besser.
Und gerade wenn man mit ein paar Leuten unterwegs ist, dann kann es auch ein bisschen zäh werden mit nur einem Flämmchen irgendwie Nudeln und Soße für eine größere Gruppe irgendwie zu kochen.
Genau.
Und ja, wenn man dann auf den Campingplatz geht, hat man in der Regel ja auch ein Fahrzeug, wo man das ganz gut transportieren kann, weil die haben natürlich ein größeres Packmaß als so ein Trekkingkocher.
Ja. Und der Vorteil ist halt auch, und wenn ich die dann auch mit den nachfüllbaren Glasflaschen betreiben kann, das ist natürlich auch günstiger wie die klassischen Trekking-Kartuschen.
Und für die Umwelt auch wahrscheinlich besser oder sehr sicher besser, weil ich es einfach mehrfach wieder befüllen lassen kann, diese Gasflaschen.
Ne? Ja, wobei so ist, also die Gaskartuschen aus dem Autobereich, die werden ja auch, wenn man den gelben Sack packt, die werden ja auch recycelt.
Also ist auch in Ordnung.
Genau, muss man kein schlechtes Gewissen haben, aber es ist trotzdem deutlich teurer, wie man die nachfüllbaren Stahlflaschen nehmen kann.
Ja. Jetzt sind wir eigentlich beim relativ luxuriösen Campen gelandet zum Schluss oder fast zum Schluss von unserem Gespräch. Wenn jetzt jemand vor lauter Campinggespräch richtig Lust gekriegt hat, mal wieder rauszuziehen, aber so richtig raus in die Natur und so sagt, ich mag jetzt einen großen Skandinavien-Trek angehen, wo man viel draußen ist, gut, man hat seine Hütten, aber ich mag das als Zelt-Trek machen. Hast du 3 griffige Starter-Tipps und Tricks für jemanden, der das zum ersten Mal angehen will?
Ja, also ich würde auf jeden Fall auf einen Weg gehen, der gut ausgeschildert ist. Weil dann hat man nicht so das Problem mit der Orientierung. Man hat in der Regel auch, man trifft einfach einmal mal wieder Menschen. Also wenn was passieren sollte, dann hat man halt auch ein Backup. Gerade zum Beispiel Kungsläden, wenn es da dann an irgendwelchen Fjellstationen vorbeigeht, dann kann man, wenn man unterwegs ein bisschen Proviant nachkaufen, muss also nicht alles schleppen, weil unterm Strich ist es einfach so, wenn ich, je mehr Proviant ich natürlich mitnehme, desto schwerer das Gepäck, und das macht dann auf langen Touren, also wenn man 2 Wochen oder länger unterwegs bist, dann macht es sogar am Anfang einen Großteil des Gewichts aus. Und da ist auch so, und natürlich geht's mit der Vorbereitung los. Also wenn ich ein Zelt hab, bitte nicht erst dort das erste Mal aufbauen, sondern sich schon zu Hause dran gewöhnen. Und ich würde auch raten, wirklich zu Hause dann bei uns mal eben in so ein Trekking-Camp zu gehen, um sich einfach mal an bestimmte Abläufe zu gewöhnen. Also wie baue ich das Zelt auf, wie baue ich es ab? Wo ist die beste Position im Rucksack? Weil je einfacher mir das, oder je mehr Routine ich habe, desto einfacher gelingt es. Und wenn man halt im Fjell unterwegs ist und es schüttet und stürmt, und dann geht einem das Zelt beim Aufbau im Sturm halt, bricht einem das Gestänge oder sowas, da hat man dann keinen Spaß.
Ja, also gute Vorbereitung oder einfach mal Probecampen gehen.
Genau. Und ist zum Beispiel auch so, also Fjellräven zum Beispiel, die bieten beim Classic, das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, wie man das Trekking-Abenteuer mal kennenlernen kann. Das sind ja größere Gruppen, die da losziehen, aber in der Weite vom Fjell verliert sich das dann auch. Man kommt aber immer wieder abends an zu Stationen, wo die Leute sind. Das haben uns unsere Online-Redakteure haben das schon gemacht und waren auch total, total begeistert davon. Das ist dann sowas, wo man sogar noch, also eine Stufe mehr Unterstützung hat, mal dieses Abenteuerfeeling kennenzulernen, aber nicht völlig, völlig abgeschottet zu sein.
Muss sagen, ich war ja auch vor Jahren schon mal für Outdoor bei so einem Fjällräven-Klassik dabei, und das war wirklich toll, weil ich habe auch am Anfang gedacht, boah, so in der Gruppe wandern, das ist ja eigentlich nicht das, was man sich erwartet, wenn man ins Fjell rausgeht, weil man da eben eher hingeht, um allein zu sein und die Ruhe zu haben, die Natur zu haben. Aber wie du sagst, das verläuft sich, und ich fand es auch ein schönes Gruppenerlebnis, und für jemanden, der das noch nie gemacht hat, wirklich mit Zelt auf eigene Faust loszuziehen, ist das sicherlich eine gute Idee, um sich da mal ranzuwagen.
Ja, und grundsätzlich sage ich auch, also und jeder Campingurlaub auf dem Campingplatz ist auch schon eine Vorbereitung dafür. Weil, okay, weil du da, ja, auch da lernst du ja letzten Endes dazu und sammelst deine Erfahrungen.
Ja, und weißt, welche Ausrüstung was für dich ist und welche nix. Und eben, wie ich es auch schon sagte, auf was kann ich verzichten, auf was nicht. Ne? Also was ist mir wichtig, dass ich mich so grundwohl fühle, dass ich auch Spaß dran habe am Zelten draußen.
Genau. Da vielleicht nur als Hinweis, und ist aber genau das, also wenn ich alles im Rucksack trage, da sollte man sich überlegen, also jeder Luxus im Camp, den muss ich halt tagsüber tragen. Und also ich habe auch mal in Touren gehabt, wo ich tagsüber oft geflucht habe über das abartig hohe Gewicht, das ich da mitgenommen habe, bei Aufstiegen, bei jedem Schritt gekeucht habe, bei Abstiegen gedacht habe, boah, jetzt breche ich dann gleich zusammen. Und rückblickend kann man sagen, 20% von dem, das ich im Rucksack hatte, das habe ich dann in den 3 Wochen nie gebraucht. Habe ich dann nie wieder mitgenommen. Also das ist schon so, wenn man sein Gepäck tragen muss, dann hilft es wirklich nur, das mitzunehmen, was man wirklich braucht.
Und was ich immer wieder schön finde beim Zelt, man braucht dann doch insgesamt weniger, als man denkt, um sich wirklich draußen auch wohlzufühlen, die Natur genießen zu können.
Ja, und also auch bei der klassischen Trekking-Ausrüstung hat sich ja in den letzten Jahren so viel getan, was das Gewicht angeht. Also wir haben in der aktuellen Ausgabe haben wir auch noch einen Isomatten-Test drin von Leichtluftmatratzen, die die tragbar sind. Und ein Trend geht da auch zu Komfortmodellen, die vom Liegekomfort den fetten Campingmatten kaum nachstehen, aber trotzdem nur so sind, dass man sie gut tragen kann, wiegen ja unter 1 Kilo. Also wenn man sagt, hier, ich will wirklich diesen maximalen Liegekomfort, auch da muss man heute kaum noch Abstriche machen. Und moderne Leichtzelte sind ja auch, also man kriegt heute für 2, 2,5 Kilo, kriegt man schon richtig gute Zelte, die auch im, also die auch dem Einsatz in Skandinavien mitmachen, ohne dass man Angst haben muss, dass sie beim ersten Sturm in die Knie gehen oder bei Starkregen undicht werden.
Also wir hören einfach mal ranwagen an das große Abenteuer. Vielen Dank, Frank. Und wer sich genauer informieren will, kann, wie gesagt, in der 625 ab dem 6.5. am Kiosk schon mal in das große Camping-Special reingucken. Da ist eigentlich so umfassend mal alles drin, was man für einen Start braucht oder auch was man als schon fortgeschrittener Hase vielleicht noch nicht weiß oder das ein oder andere Accessoire findet, wo man sagt, Mensch, gute Idee, probiere ich mal aus. Und sonst kommt demnächst auch nochmal der große Zelttest in Outdoor für Trekkingzelte und damit kann man dann ganz sicher auf den ersten großen Skandinavien-Trek starten. Vielen Dank, Frank.
Gerne.
Und wenn euch, liebe Hörende, der Podcast gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch die Hälfte per Abo in euren Briefkasten und verpasst ihr auch keins. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram erfahrt ihr alles, was die Outdoor-Welt draußen noch schöner macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.